Und dann nun möchte ich ein Gotteswort lesen, oder lasst es uns gemeinsam lesen, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, von Vers 67, Vers 67 ab. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen und hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. So hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Retten will er uns von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken. Des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, er wolle uns erretten aus der Hand unserer Feinde und uns verleihen, dass wir ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen alle Tage unseres Lebens. Aber auch du, Knäblein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn einhergehen, ihm die Wege zu bereiten, um seinem Volke die Erkenntnis des Heils zu verschaffen, die ihnen durch Vergebung ihrer Sünden zuteil werden wird. So will es das herzliche Erbarmen unseres Gottes, mit dem uns der Aufgang aus der Höhe erschienen ist, um denen Licht zu spenden, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu leiten. Das Knäblein aber wuchs heran und wurde stark am Geist und hielt sich in der Einöde auf bis zum Tage seines öffentlichen Auftretens vor Israel. Bis dahin diese kostbaren Worte. Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, was dieser Zacharias zum Ausdruck bringen musste, sondern hier heißt es, dass der Geist Gottes über ihn kam. Und er hat die Worte ausgesprochen, die im Grunde genommen durch den Geist schon vorprogrammiert waren, durch die Männer Gottes. Und ich glaube, er wusste vielleicht in dem Moment gar nicht, was mit ihm persönlich passiert ist. Als der Geist auf ihn kam, fing er an, Gott zu preisen und diese prophetischen Aussprüche noch einmal darzubringen. Ihr Lieben, es war die Stunde dafür. Es war der Augenblick. Es war die Zeit dafür da gewesen. Oh, wie wunderbar. Zur rechten Zeit ist alles geschenkt worden. Zur rechten Zeit gibt Gott das, was notwendig ist. Wir müssen nur abwarten können und ihn in Treue und in Gerechtigkeit dienen und auf seinem Worte vertrauen und sein Wort nicht anzweifeln. Dann ist alles wunderbar. Wir sehen hier einen Zacharias. Er fing an, es heißt, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Ihr Lieben, wenn es nicht geschehen wäre, dass er mit dem Geist erfüllt worden wäre, hätte er vielleicht gar nicht die Worte aussprechen können. Aber der Geist Gottes kam über ihn und hat nicht irgendetwas gesagt, was er vielleicht dachte, sondern das, was Gott ihn eingab, auszusprechen. Das ist die Sache. Möge Gott uns gnädig sein, dass auch unsere Worte, ihr Lieben, durch den Geist Gottes gewirkt werden möchten. Dass wir nicht viel Worte machen möchten, aber wenn wir reden, dass sie gewürzt sein möchten. Möge Gott uns allen helfen. Ich danke Gott auch besonders für gestern Abend. Es waren wunderbare und herrliche Worte, die wir vernehmen durften und die wir aufnehmen durften in unsere Herzen. Ihr Lieben, Gott meint es nur gut mit uns und führt uns so wunderbar. Und wir brauchen nicht zu jammern und auch nicht zu klagen, sondern er wird zu seiner Zeit das noch geben, was Not tut. Er weiß ja, was wir benötigen. Meint ihr, er weiß es nicht? Er weiß es wohl. Gott kennt uns, Gott sieht uns. Wir wollen nicht so sein wie das Volk Israel in jenen Tagen, die da sagten, Gott sieht uns ja nicht, Gott hat uns verlassen. Wir können jetzt, nein, Gott sieht uns. Die wahrhaft Gläubigen haben immer den Glauben gehabt und sie wussten immer, dass das Auge Gottes auf ihnen gerichtet ist. Und so dürfen auch wir sagen, das Auge Gottes ist auf uns gerichtet, auf alle diejenigen, die ihm vertrauen in diesen Tagen. Und so wollen wir ihm die Ehre geben, auch heute Morgen, wollen ihn anbeten und seinen Namen erheben. Lasst es uns gemeinsam tun. Lasst uns dazu aufstehen. Treuer Gott, wir kommen gemeinsam in dieser Morgenstunde vor dein heiliges Angesicht, o Herr, danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für deine Gnade, für deine Treue, für deine Liebe, Herr, die du an uns erwiesen hast bis zu dieser Stunde und bis zu diesem Augenblick, o Herr, hast du uns versorgt, Herr, wie ein Vater seine Kinder versorgt, o Herr. So sorgst du für die Deinen, o Herr. Wir beten dich an gemeinsam heute Morgen, möchten uns auf dein Wort stützen, Herr, und auf dein Wort stellen, Herr, was auch immer kommen mag. Alles wird vergehen, Herr. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nimmermehr vergehen. Sie bleiben bestehen, bis sich alles erfüllt hat. Jede Verheißung, die du ausgesprochen hast, durch die Propheten, durch die Apostel, bis in unseren Tagen. Wir danken dir. Wir beten dich an in dieser Morgenstunde und bitten, segne uns gemeinsam alle, Herr. Segne dein gesamtes Volk, Herr, an allen Orten, Herr. Wir bitten auch, Herr, für die, die da krank sind oder die niedergeschlagen sind, Herr. Du möchtest sie aufrichten, o Herr. Wir bitten darum in dieser Stunde, Herr, sei du gnädig und sei uns allen gnädig, auch meinem Bruder, der dein Wort austeilt, o Herr. Schenk Gnade und Kraft, komme so mächtig über ihn, o Herr. Mein Gott, wir danken dir, dass du uns bis zu dieser Stunde noch nicht im Stich gelassen hast, o Herr, sondern bist mit uns, Herr. Wir beten dich an und preisen deinen wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Lob und Dank nun mit Bruder Frank gleich mit den Worten dienen. Heute Morgen werden wohl die Brüder nur singen. Kommt bitte nach vorne, Brüder.
Auf ewig der Morgen wird da. Zeit im Herrn, dass es wahr ist und dass er die Städte bereitet hat und darauf wartet, uns heimholen zu können, wenn die Stunde dafür schlägt. Alle Dinge sind ja schon bereit, aber die Zeit muss auch gekommen sein. Als die Brüder sangen, kam mir der Gedanke, dass in der Herrlichkeit wohl nicht mehr gepredigt werden wird, wohl aber gesungen. Und das tut so richtig wohl, wenn man da sitzen kann und hört die herrlichen Gesänge von Zion, von Gott, von allem, was uns bereitet wurde. Also das kann ich euch wohl fast versichern, dass dort in der Herrlichkeit nicht mehr gepredigt werden wird. Das geschieht hier unten, damit wir durch die Verkündigung zubereitet werden, um dort zu sein. Aber wenn wir dort sind, dann wird keiner mehr getadelt, niemand mehr zurechtgerückt, dann sind wir schon entrückt und werden beim Herrn sein. Das wird uns allen wohltun. Ich werde froh sein, dass die Zeit des Predigens vorbei ist. Und alle, die zugehört haben, werden auch froh sein, dass sie nicht mehr zuhören brauchen. Und wer dann singen kann, wird singen. Wer spielen kann, wird spielen. Und gemeinsam werden wir dem Herrn, der uns so innig und heiß geliebt hat, ja herausgeliebt hat, unseren Dank in alle Ewigkeit darbringen. Sollte jemand meinen, das wird langweilig sein, nein, ich verspreche euch, jeder Augenblick wird eine Entzückung in sich sein und für sich sein. Die Herrlichkeit wird keinem lang vorkommen, auch wenn sie ewig dauert. Darüber macht euch keine Sorgen. Wir werden schon, wenn wir dort sind, um nichts mehr bange zu haben brauchen. In Ewigkeit wird alles wohl sein. Und wenn wir daran denken, wie viel Mühe Gott sich macht, um uns dahin zu bekommen, dass wir sein Angesicht schauen, dann sind wir für jeden Gottesdienst dankbar, für jede Stunde, in der wir zusammen sein dürfen, in der Gott mit uns redet und auch wir mit ihm reden dürfen. Heute möchte ich einige Schriftstellen lesen. Es ist kein besonderes Thema, über das wir sprechen werden, aber jedes Wort Gottes ist ja zur Belehrung und Ermahnung gegeben worden und es tut wohl. Es ist nicht nur Tadel, sondern auch Auferbauung und Trost in der Heiligen Schrift zu finden. Wenn nur getadelt werden würde, dann müsste alles Fleisch vor Gott vergehen. Dann würde uns die Hoffnung sinken oder gar schwinden. Gott ist nicht daran interessiert, uns zu knechten oder uns zu unterdrücken. Nein, er ist daran interessiert, der Knechtung und der Unterdrückung ein Ende zu machen und uns in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes hineinzuführen. Ihr wisst ja, es geschieht immer wieder, dass Menschen in geistlicher Hinsicht andere knechten und in gewisse Schranken, wenn nicht gar in ein Gefängnis hineinbringen, um über sie dann herrschen zu können. Es wird die große Freiheit verheißen und dann kommt das dicke Ende hinterher. Aber Gott ist ganz anders. Er führt uns recht um seines Namens willen und immer gemäß seinem Worte. Wer in den Schranken seines Wortes wandelt, lebt in der geistlichen Freiheit. Aber die geistliche Freiheit ist immer Gott und seinem Worte unterordnet. Ich wollte eigentlich darum bitten, dass ihr meiner in euren Gebeten ganz besonders gedenkt. Nicht, dass ich Angst habe oder furchtsam sein müsste, nein. Aber Selbstsicherheit ist auch nicht am Platze. Paulus sagte, ich danke euch, dass ihr meiner alle Zeit in euren Gebeten gedenkt. Er war nicht selbstsicher, er sagte mit Furcht und Zagen, habe ich bei euch das Wort verkündigt. Männer Gottes sind nicht selbstsicher, sondern gewiss in ihrem Glauben an den lebendigen Gott, der alles wohlmachen wird. Auch das möchte ich nicht vergessen zu sagen, wenn ich jetzt am Mittwoch meine Missionsreise antrete und nach Pakistan, nach Jordanien, nach Ägypten und vielleicht sogar kurz Israel streifen werde, gedenkt meiner in euren Gebeten, damit in allem der Wille Gottes geschieht. Ihr wisst ja, und das möchte ich betonen, dass wir besondere Freunde Israels sind. Ein Mensch, der Gott erlebt hat und der dem Gott Abrahams dient, kann nicht anders, als das Volk Gottes innig zu lieben. Und das tun wir auch und das von ganzem Herzen aus voller Überzeugung. Wir sind aber, oder ich möchte in der Einzahl sprechen, ich bin bis jetzt an den arabischen Ländern vorbeigegangen und habe in etwa gedacht, na ja, sie sind ja Ismaeliten ohne Verheißung und habe auch nicht so recht gewusst, was in den Ländern geistlich eigentlich ist. Aber seit geraumer Zeit, die hier am Orte sind, wissen ja, was sich zugetragen hat mit diesem Besuch aus dem Irak. Und für mich ist ein total neues Bild, eine ganz neue Situation. Wir haben vernommen, dass in all den Ländern Gemeinden des vollen Evangeliums sind, Gemeinden, die auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen, Gemeinden, die an die Gottheit in richtiger Weise glauben, aber noch nichts von dem gehört haben, was Gott in dieser Zeit getan hat. Und ich bin dankbar, dass Gott irdische Umstände dazu benutzt hat, um uns die Türen in diese Länder zu öffnen. Und ich bin froh, dass ich jetzt schon im Oktober dort sein werde mit Gottes Hilfe. Noch steht geschrieben, dass die Braut des Lammes aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausgerufen wird. Und dafür sind wir dankbar und das muss eben geschehen. Dazu wäre vielleicht zu ergänzen, wenn wir meinetwegen hier in Mitteleuropa daran denken, dass Gott in seiner Gemeinde schon dies und das hätte tun müssen bis jetzt. Und wir haben vergessen, dass zunächst einmal die Herausrufung stattgefunden haben muss, ehe Gott die abschließenden Dinge tun wird. Und so sag ich noch einmal, dass ich dankbar bin für die neuen Türen, die er aufgetan hat, um auch dort den letzten Ruf ergehen zu lassen. Ich hätte auch nach Syrien können. Dort sind Gemeinden ganz in der Nähe von Damaskus. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich hingehen werde. Ihr wisst ja, die politische Situation ist ja nicht gerade die beste. Aber Angst habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ganz gleich, wann und wo, wenn ich im Willen Gottes bin, dann kann es passieren, dass 1.000 zur rechten und 10.000 zur linken fallen. Es wird uns nicht treffen. Das ist keine Selbstsicherheit, sondern schlichtes Vertrauen auf den lebendigen Gott, der in allen Lagen und in jeder Situation der Herr ist und auch in der Lage zu helfen. Also wollen wir demnächst diese Länder in unsere Gebete in besonderer Weise vor dem Herrn gedenken, dass er sein Werk dort tun würde. Noch einmal, nur damit es alle recht verstehen. Israel ist und bleibt das Volk Gottes und wir wünschen nur, dass der Herr sehr bald auch da das Geschick wendet und sich offenbart. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Wege nach Salzburg beim letzten Mal das Konzentrationslager Dachau besucht. Ich bin, ob bewusst oder unbewusst, immer daran vorbeigefahren, habe den Namen zigmal gelesen, habe auch gewusst, was dort vor sich ging. Aber wenn man dann eine Besichtigung vornimmt und sich das, was einst geschah, ein wenig zu Gemüte führt oder vor Augen stellt, dann muss es grausam gewesen sein. Aber Gott hat einen Überrest gelassen, dem er sich zuwenden, dem er sich offenbaren, den er zu sich ziehen wird. Und wir wissen ja, dass all diejenigen, die schon um des Glaubens willen ihr Leben lassen mussten, unter dem Brandopferaltar sind und sie rufen oder schreien um Rache, entsprechend dem fünften Siegel. Aber Gott wird ihnen recht sprechen und hat gesagt, geduldet euch, bis die Zahl voll ist und eure Mitbrüder in gleicher Weise wie ihr den Tod erlitten haben. Vielleicht ist das ein Punkt, den wir nie so ganz verstehen werden auf Erden, dass Gottes Volk ein Volk war, das gelitten hat wie kein anderes Volk. Und das begann schon mit Abel und die Ursache liegt in den beiden verschiedenen Samen. Gott sprach direkt nach dem Sündenfall, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Es sind zwei verschiedene Samen. Die einen hassen, die anderen werden gehasst. Die einen morden, die anderen werden gemordet. Das ist so bis auf den heutigen Tag, auch in geistlicher Hinsicht. Es gibt kein wahres Gotteskind. das Hass in seinem Herzen tragen könnte. Das gibt es nicht. Wer mir ein Gotteskind, ich betone, ein Gotteskind, nicht einen Menschen mit einem frommen Gesicht oder mit einer religiösen Maske. Ich meine ein Gotteskind, ein Mensch, der aus Gott geboren ist, der den Samen des Wortes Gottes in sich trägt, der göttlichen Natur teilhaftig geworden ist, der mit Recht ein Kind Gottes ist. Ein solches Gotteskind wird niemand, und wenn eine Milliarde davon auf Erden wären, finden, und nicht eines, das mit finsterem Angesicht den Blick nach unten, wie Kain, nachdem er Abel totgeschlagen hatte, und mit Hass in seinem Herzen gefunden werden könnte. Das ist unmöglich, absolut unmöglich. Gott ist Liebe, und alle, die aus Gott geboren sind, lieben ihn, und alle, die aus ihm geboren sind. So steht's im Johannesbrief geschrieben. Alles andere ist frommer Betrug. Und ihr wisst genau, die Regel oder die Formel für die geistlichen Dinge. Wer vor Gott recht steht, sieht Fehler nur an sich selber und nie an einem anderen. Wer nicht recht vor Gott steht, sieht an sich selber keinen einzigen Fehler, aber alle Fehler nur einander. Ist das so oder nicht? Aber ganz gewiss, man könnte einen gesamten Katalog aufstellen, um uns diese Dinge wie einen Spiegel vor Augen zu halten. Und alle, die aus Gott geboren sind, werden ja von Gott gelehrt. Und alle, die von ihm gelehrt sind, bleiben für immer in der Wahrheit. Hier hat der große Prophet Samuel ein Wort gesagt, das ich lesen möchte, und zwar 1. Samuel, Kapitel 7, im letzten Vers. Hier steht: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Es ist kein langer Vers oder ein Teil eines Verses, aber ein gewaltiger Ausspruch. Ein Mann Gottes, ein Prophet des Herrn, schaut zurück auf sein Leben, auf seinen Dienst, auf das, was geschehen war, und ruft dann aus: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Ich meine, dass alle Knechte Gottes zu bestimmten Zeiten auf ihre Lebenslaufbahn zurückschauten und begriffen haben, dass nicht sie, sondern Gott, der Redende, der Handelnde, der Wirkende, der Segnende, der Helfende war. Nicht die Propheten, sondern der Gott der Propheten hat Heilsgeschichte durch die Propheten und mit seinem Volke gemacht. Es heißt ja am Anfang der Geschichte Samuels in 1. Samuel 3, zu der Zeit, wo der junge Samuel den Dienst des Herrn unter Elis Aufsicht versah, waren Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes. Hier heißt es nicht, waren Offenbarungen etwas Seltenes. Wie mag es in Hülle und Fülle gegeben haben? Hier steht es doch, waren Offenbarungen des Herrn. Oh, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ob irgendjemand da eine Fabrik hat, wo die Dinge serienmäßig ablaufen, vielleicht mal in dieser oder jener Form, oder ob der lebendige Gott reden, ob der lebendige Gott sich wirklich offenbaren kann. Hier heißt es, waren Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes geworden. Gesichter kamen nicht häufig vor. Und dennoch wissen wir, dass Gott sich offenbart, dass er redet und dass er Gesichter gibt. Aber auf alles Eigene und Selbstgemachte wollen wir nicht nur, sondern müssen wir ganz konsequent verzichten, damit Gott zu seinem Recht kommen kann. Warum hat der Herr die Propheten in einer solch mächtigen Weise segnen und gebrauchen können? Weil sie nichts Eigenes bringen konnten. Und da hat Bruder Brenhim diesen wunderbaren Ausspruch getan. Propheten Gottes sind so gestaltet, dass sie nicht einmal ihre eigenen Gedanken denken können, sondern Gott selber bringt seine Gedanken durch sie zum Ausdruck und spricht seine Worte durch ihren Mund. Das ist etwas Wunderbares, und somit ist das Wort der Propheten das Wort Gottes, weil diese Männer im Auftrage des Herrn gesprochen haben. In 1. Samuel 3 von Vers 19 steht, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ nichts unerfüllt von allem, was er angekündigt hatte. Ließ nichts unerfüllt von allem, was er angekündigt hatte. Propheten Gottes haben nicht gesprochen, weil sie irgendwie unter Erfolgszwang gestanden hätten oder weil die Menschen es erwartet haben. Das sei heute ganz klar und deutlich ausgesprochen. Wenn Menschen von einem Manne Gottes erwarten, dass er dieses oder jenes tun soll, wenn er ein Mann Gottes ist, dann wird er es nicht tun, sondern darauf warten, eine Weisung von Gott zu bekommen, zumindest eine Inspiration durch den Heiligen Geist. Ihr wisst ja, darauf kann man ruhig Amen sagen. Ihr wisst ja, äußerlich gesehen könnte jeder, der ein bisschen intelligent ist, und das bin ich nun einmal nicht, und dafür bin ich Gott dankbar. Aber wer es ist, der kann bei den Leuten sogar mit dem Thema Israel das größte Geschäft seines Lebens machen. Und das wird gemacht, darüber besteht gar kein Zweifel. Und mein guter Freund, der dort in der letzten Reihe sitzt, er zeigte mir einen Artikel eines wirklich feinen Menschen, der in Israel war und plötzlich, um richtig zu imponieren, kauft er dort für 40.000 D-Mark Steine um dann in der Gemeinde einen Altar aus Steinen zu bauen, die aus Israel stammen. Und das macht einen außergewöhnlichen Eindruck bei den Doven. Und das ist hier an heiliger Stätte vom Podium aus gesagt worden. Und das geschah mit voller Absicht. Die Menschen haben eine religiöse Ader und einen frommen Schein, und alles andere ist unter dieser Decke verborgen. Wir haben die Unterscheidung durch den Geist aufgrund des Wortes Gottes und können das teure und wertvolle Israel doch von Herzen einordnen und sehnen uns nach dem Tage unserer Entrückung, damit endlich das Heil und die Gnade über dieses Volk Gottes komme und die beiden Propheten dort auftreten und die Auserwählten herausgerufen werden. Das alles glauben wir von ganzem Herzen. Aber ein wahrer Mann Gottes wird sich nichts leisten können und bei sich selber denken, ich weiß schon, wie ich die Sache einzufädeln habe, um den Eindruck bei den Menschen zu bekommen. Und dann die fromme Tour und so schön gesagt, als ich nach Hause kam, war der Scheck über 40.000 schon auf meinem Tisch. Dass er ihn aber vorher von der Bank hat ausschreiben lassen, oder wie immer es sein mag, das wird nicht gesagt. Heute ist Gott in unsere Mitte gekommen und dann wird aufgegliedert der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und alles klatscht in die Hände und ist voller Begeisterung und wissen nicht, dass sie an der Wahrheit vorbeigeführt werden. Meint nicht, dass wir immer schweigen können. Meint nicht, dass wir immer mit Glasierhandschuhen umhergehen dürfen. Die Stunde der göttlichen Wahrheit ist gekommen. Und manche Dinge müssen gesagt werden, damit den Menschen die Augen aufgehen. Dank sei dem Herrn, dass nicht alle frommen Tanten darauf reinfallen. Hier spricht der Geist Gottes zu uns im 1. Samuel 3 weiter. Der Herr aber erschien auch fernehin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Die beste Offenbarung, die Gott einem Propheten und einem Menschen geben kann, ist und bleibt die Offenbarung des Wortes. Viele haben ja viele Offenbarungen und manchmal sogar zu viele von ihnen. Und was da gesagt wird, hat weder Hand noch Fuß zum größten Teil. Aber wenn hier geschrieben steht, der Herr offenbarte sich dem Samuel durch das Wort des Herrn. Und Samuel teilte dann die Offenbarungen dem ganzen Volke Israel mit. Was war es? Es waren Offenbarungen des Wortes. Auch das haben wir gehört, dass ein wahrer Mann von Gott gesandt, in das Amt eines Propheten berufen, ist ein Wortprophet. Ein Wortprophet. Und wenn das Wort geoffenbart wird, dann muss es dem ganzen Volke Gottes mitgeteilt werden. Wir wissen, im Dienste Bruder Brenhems geschah beides. Gott offenbarte ihm das Wort und Gott offenbarte ihm, was er den Einzelnen, die zu Gott kamen und Gebet wünschten, sagen sollte. Beides war da. Die Offenbarung des Wortes für alle. In der Gebetsreihe waren nur einzelne Menschen. Aber das Wort und die Offenbarungen des Wortes sind für alle, zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Ländern, die in dieser Zeit von Gott angesprochen und herausgerufen werden. Diese Mitteilung haben wir gehört, ja vernommen, wie Samuel damals erteilte die Offenbarungen im ganzen Volke Israel mit. Ein solcher Prophet war Bruder Brenhem, der die Offenbarungen des Wortes dem Volke Gottes mitgeteilt hat. Dafür sind wir froh. Nun dürfen auch wir sagen, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Wir dürfen noch einen Schritt weitergehen und sagen, er wird uns bis ans Ende helfen. Denn noch steht geschrieben, der in euch das gute Werk begonnen hat, er wird es vollenden auf den Tag seiner Zukunft. Er wollte mit uns sein und wird mit uns sein bis an das Ende der Welt. Wenn auch dieses Ende nahegerückt ist, so wissen wir, dass die letzten Dinge doch noch geschehen müssen, ehe das Ende sein kann. Mit Gottes Hilfe werden wir es noch alles erleben. In Psalm 145 steht im 13. Vers, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft besteht durch alle Geschlechter. Getreu ist der Herr in seinen Worten und heilig in all seinem Tun. Auch das ist ein wunderbares Wort. Wir sind ja im Reiche Gottes und das Reich Gottes ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft dauert oder besteht durch alle Geschlechter. Jetzt kommt dieser Teil, auf den wir besonders zu achten haben. Getreu ist der Herr in seinen Worten und heilig in all seinem Tun. Wir wissen, wenn Gott ein Wort ausspricht, dann hält er diesem Wort, das aus seinem Munde gekommen ist, die Treue. Bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob, bei Mose, bei Noah, bei allen Propheten, ja, wie wir im Einleitungswort gehört haben, auch bei Zacharias. Ein alter Mann hört das Wort des Herrn. Gott ist treu in all seinen Worten zu allen Zeiten denen gegenüber, die seine Worte im Glauben aufgenommen haben. Und wenn es hart auf hart kommt, dann sogar auch dann, wenn wir in dem Augenblick nicht so recht glauben können, Habt ihr das gehört? Gott bleibt auch dann treu, wenn er uns in seinen Heilsplan mit einbezogen hat, wenn wir in einem Augenblick, da sein Wort an uns ergeht, Mühe haben zu glauben. Es gibt ja Menschen, die nie zugeben, dass sie manchmal Mühe haben. Aber wer aufrichtig ist, der wird das schon ab und zu mal zugeben dürfen. Haben wir es nicht bei Zacharias alle mitgelesen, dass er nicht glauben konnte, was da angekündigt wurde, und der Herr ließ nur Stummheit über ihn kommen, damit der Stummheit nicht noch, Dummheit folgt und dann geredet wird im Unglauben. Wir wissen doch genau, dass Zacharias im Unglauben gesprochen hätte, nachdem die Verheißung ergangen war. Um das zu verhindern, musste er stumm werden, um nicht im Unglauben reden zu können und reden zu müssen. Oh, dass wir alle stumm wären, wenn wir nicht im Glauben reden können. Und manchmal hab ich meine Besorgnis über diejenigen, die noch so viel reden können, auch mit bewegten Händen, und sie merken schon, niemand will so recht zuhören, und sie reden trotzdem weiter. Aber auch da ist Höflichkeit nicht immer am Platze. Gott sucht Menschen, die sein Wort hören und glauben. Können sie es in dem Moment nicht im Glauben fassen, dann sollen sie schweigend die Erfüllung der Verheißung abwarten. Denn was Gott gesagt hat, das wird geschehen. Darauf können wir uns alle verlassen. Meint ihr, der Herr werde sein Programm an der Sache des Unglaubens eines Einzelnen scheitern lassen? Nie und nimmer. Unser Gott steht über allem und er vermag zu erfüllen, was er sagte. Getreu ist der Herr in seinen Worten und heilig in all seinem Tun. Sein Tun wird an denen offenbar, die sein Wort gehört und im Glauben aufgenommen haben. Gott ist treu in all seinen Worten. Und als der Heilige in all seinem Tun bei denen, die sein Wort im Glauben aufgenommen haben. Dahinter steht sogar im 14. Vers, der Herr stützt alle Fallenden und richtet alle Gebeugten auf. Ein Mensch, an den das Wort Gottes ergeht, der mag schier fast umkippen, aber der Herr steht ihm zur Seite, dass er nicht wanke. Er richtet die Gebeugten auf und schmückt sie mit Sieg. Gott richtet die Gebeugten auf und schmückt sie mit Sieg. Wir lesen aus Psalm 149 von Vers 4. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Sieg. Wenn wir diese Worte miteinander verbinden, ich selbst habe es vorher ja auch nicht gewusst, aber wir sehen, wie genau sie übereinstimmen. Der Herr ist mit denen, die sein Wort im Glauben aufnehmen. Er steht ihnen bei. Und wenn sie schwanken und wanken, so ist er zur Stelle und streckt seine Hand aus, ihnen zu helfen und sie aufzurichten und auch im festen Glaubensstand zu erhalten. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Sieg. Frohlocken sollen die Frommen mit Stolz, sollen jauchzen auf ihren Lagern, Lobeserhebungen Gottes im Mund und ein doppelschneidiges Schwert in der Hand. Wir haben als Volk Gottes nicht nur ein Schwert bekommen, sondern das Schwert des Geistes. Und ich möchte an das wunderbare Erlebnis erinnern, das Bruder Branham in der Nähe von Tucson, Arizona hatte, als er in das Gebirge zum Gebet ging, plötzlich und mit offenen Augen. Vielleicht sollte ich das betonen. Alle Visionen, die Bruder Branham sah, die hat er mit offenen Augen gesehen. Jede Vision, die jeder andere sieht, kann er nur sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Es gibt keinen unter uns noch nirgendwo anders, der seine Augen aufhaben kann und dann sagen, ich sehe im Geiste. Der sieht dann höchstens in seiner geistlichen Fantasie seine eigenen Vorstellungen, mehr nicht. Ein Mensch, der Gesichte sieht, muss seine Augen geschlossen haben, denn dann tritt das Innere in Funktion und Tätigkeit, dann werden die inneren Augen des Herzens geöffnet, um Gesichte zu schauen. Aber bei Bruder Branham war es anders. Er hatte ja nicht die prophetische Gabe, die irgendjemand von uns haben könnte, die Gabe der Weissagung oder, wie im Joel geschrieben steht, in den letzten Tagen werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen und eure Söhne und Töchter werden Weissagen und Gesichte sehen und so weiter, sondern er war ein Prophet. Er schaute die Menschen an und ich saß ihm ja persönlich gegenüber. Er hatte seine Augen jedes Mal geöffnet, wenn er die Menschen ansah und ihnen sagte, du kommst aus der und der Stadt. Dein Name ist so und so. Da hat er nicht ein einziges Mal seine Augen geschlossen. Im Gegenteil, er hatte sie geöffnet. Aber was ich sagen möchte, ist doch das herrliche Ereignis von dem Schwert, das in seine Hand gelegt wurde. Und er sagte, ich schaute es an. Und es war hundertprozentig ein Schwert. Ich sah den Griff. Ich sah das, was am Griff ist, um zu schützen, damit die Hand nicht in die Schneide geht. Er sah ganz genau und dachte bei sich selbst, ja nun, es ist ein Schwert. Und plötzlich ertönt die Stimme, es ist nicht ein Schwert, sondern das Schwert des Königs. Nicht eines Königs, sondern das Schwert des Königs. Und da sagt er in seinem Zeugnis, dann kam mir der Gedanke, es gibt nur einen, welcher der König ist. Und das ist der Herr. Und damit ist mir sein Schwert, das Schwert des Königs. Nicht ein Schwert, nicht das Schwert eines Königs, sondern das Schwert des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren, Gottes heiliges, untrügliches Wort ist ihm anvertraut worden. Um dieses Wort geht es doch in diesen Tagen. Es gibt doch genügend Menschen, die noch heute sagen, ja, er hatte den größten Dienst von allen. Gott war mit ihm und hat bestätigt. Für uns war die Bestätigung nur eine Hilfe, unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Gott uns zu sagen hatte. Das Schwert des Königs. Hier haben wir gelesen, Lobeserhebungen Gottes im Mund und ein doppelschneidiges Schwert in der Hand. Dieses zweischneidige Schwert, dieses teure und heilige Wort Gottes, das haben wir in dieser Zeit bekommen. Und das Schwert, das Bruder Branham sah, war nicht verrostet, es war nicht verbogen, es war nicht stumpf, es glänzte und glitzerte im Sonnenstrahl. Und das bezeugt mir und dir, dass Gottes heiliges Wort nicht durch menschliche Einwirkungen eingebüßt hat, sondern in derselben Klarheit und Wahrheit erhalten geblieben wurde und geoffenbart worden ist dir und mir zugute, damit wir jetzt dasselbe Schwert des Geistes in die Glaubenshand nehmen können und dem Feinde entgegentreten mit dem Wort des Herrn, ja mit dem, so spricht der Herr. Wie wunderbar, dass das alles Realität ist. Nicht Science-Fiction-Story, sondern göttliche Realität. Gott hat über seinem Wort gewacht, hat seinen Propheten gesandt, um alles in den rechten Stand zu bringen, um alles wieder zu erstatten, um der Gemeinde die nötige Ausrüstung zu geben, damit sie am Ende wie am Anfang dastehen kann. Und so, wie es am Anfang war, so wird es ja am Ende sein, dass Gottes heiliges Wort alle Dinge entscheidet. Ihr Lieben, wir, die wir das Wort verkündigen, mögen manchmal darüber nachdenken, wie wir zu der göttlichen Vollmacht gelangen. Und wisst ihr, was von unserem Herrn geschrieben steht? Er trieb die bösen Geister aus durch das Wort. Nicht ein einziges Mal hat er gesagt, ich komme jetzt, weil ich besonders bevollmächtigt bin. Das war er obendrein. Aber göttliche Vollmacht ist mit dem Worte Gottes verbunden, denn dein und mein Wort wird nicht genügen, um es auszusprechen, dass der Teufel darauf höre, es wird das Wort Gottes sein müssen. Was ich mir und uns allen als Gemeinde des lebendigen Gottes wünsche, ist dieses, dass wir die göttliche Ordnung erkennen, selber in sie hineingefügt werden und dann in dieser göttlichen Ordnung und göttlichen Harmonie, als ein lebendiger Organismus von Gott gebraucht werden könnten zu seines Namens Ehre und Preis. Nicht ein Alleingang, dazu hat Gott Propheten benutzt. Und wir wissen ganz genau, dass es nur einen Mose, nur einen Abraham, nur einen Elia und nur einen Johannes den Täufer und nun einen Bruder Brenim gegeben hat und geben kann. Aber die Gemeinde, für die der Dienst getan wurde, ist in der Vielzahl. Nicht ein Ein-Mann-System, sondern eine Zusammenfügung der einzelnen Glieder, die sich dem Herrn zur Verfügung stellen. Nicht durch Gespräche über die Dinge, sondern im Gebet vor Gott, damit geschehen kann, was der Herr sich vorgenommen hat. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Treu ist er in all seinen Worten, heilig in all seinem Tun, nämlich, dass er seine Worte in die Tat umsetzen lässt. Und da müssen wir es wagen, unser ganzes Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Was haben wir damit zu tun, dass Gottes Wort bestätigt wird oder nicht? Unsere Aufgabe ist nicht die Bestätigung des Wortes. Unsere Aufgabe ist, im Glaubensgehorsam gemäß dem Worte Gottes zu handeln. Und die Aufgabe Gottes ist es, sein Wort in Treue an denen zu erfüllen, die es gewagt haben, im Glaubensgehorsam zu handeln. So sieht das aus der Sicht Gottes aus. Nicht, dass irgendjemand auftrete und sage, ich habe die Vollmacht. Selbst wenn wir sie haben, dann hat Gott sie uns geschenkt für den Dienst. Nicht, dass wir umhergehen und sagen, wir haben sie. Zum Beispiel ein Prophet ist doch nicht dazu da, um herumzugehen und zu sagen, ihr wisst ja, dass ich ein Prophet bin. Nein, seine Aufgabe ist es, als Sprachrohr Gottes die Offenbarung des Wortes entgegenzunehmen und sie dann dem Volke Gottes zu bringen. Und daran erkennen wir den Dienst eines von Gott gesandten Propheten. Das Gleiche trifft auf jeden anderen Dienst zu. Nicht der Anspruch auf eine Sache wird uns rechtfertigen, sondern wenn Gott Zeugnis davon ablegen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir einer herrlichen Zeit entgegengehen im Reiche Gottes und einer schlimmen Zeit irdisch gesehen. Es wird sich die Waage halten. Umso mehr Gott zu tun beginnen wird, umso wütender wird der Feind werden. Wir müssen mit allem rechnen, von oben und auch von unten. Darauf müssen wir gefasst sein. Die meisten rechnen ja immer nur mit dem, was von oben kommt, und sind dann nicht gefasst auf das, was von unten kommt. So ist es immer gewesen und so wird es auch jetzt am Ende der Tage sein. Ihr wisst ja, jedes Mal, ob damals in Ägypten mit dem Volke Israel, als die Zeit gekommen war, dass der Befreier geboren werden sollte, haben sie einen teuflischen Einfall gehabt und die Kinder, die männlichen Kinder der Israeliten sollten von den Hebammen sofort umgebracht werden. Immer wenn die Stunde Gottes schlägt und das Wort der göttlichen Verheißung im Begriff ist, erfüllt zu werden, dann handelt nicht nur Gott, sondern auch der Feind möchte vernichten, zerstören, unmöglich machen. Und dann steht da ein kleiner Satz in Hebräer Kapitel 11. Durch Glauben haben die Eltern Moses dieses Kind dorthin getan. Im Glauben haben sie es sozusagen in den Tod getan. Man konnte doch dieses Kind dort schwimmen sehen. Aber der Glaube war so groß mitten in der Prüfung. Etwas muss mit Sicherheit im Herzen dieser Mutter, die den Mose getragen hat, gewesen sein. Der Glaube an den lebendigen Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Im Glauben können wir die unmöglichsten Dinge tun, die dem Verstande zuwiderlaufen. Aber wir müssen Glauben und Aberwitz voneinander unterscheiden. Zu lange haben wir Abenteuer mit Glauben verwechselt und haben all unsere eigenen Wollen und Anstrengungen mit dem Werk Gottes gleichsetzen wollen. Unser Gott sucht keine Menschen, die ihm sagen, was sie tun möchten. Er sucht Männer, die bereit sind zu hören, was er getan haben möchte. Genügend finden sich überall, die dem lieben Gott schon mehr gesagt haben, als er eigentlich hören wollte, und haben ihre Pläne vorgelegt. Aber wir wissen, dass Gott einen Plan gemacht hat. Und ich sage das frei und offen. Ich habe keinen eigenen Plan für die Zukunft, möchte aber von Herzen ein fester Bestandteil dieses göttlichen Planes sein, bis ans Ende, bis der Herr kommt. Und wenn wir alle dasselbe in unserem Herzen denken, aber es auch meinen, nicht nur als einen Augenblick, sondern es muss in unserem Herzen eine fest beschlossene Sache sein, dass wir sagen könnten, Herr, hier sind wir und stehen zu deiner Verfügung. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Lass mich wie Mose deine Pläne und deine Wege wissen und mache mich bereit und gehorsam, um dann auf deinen Wegen zu gehen und deine Befehle auszuführen. Solche Menschen sucht Gott, auf die er sich verlassen kann. Soweit ich das beurteilen kann, was in diesen Tagen vor sich geht, möchte ich zu folgendem Entschluss gekommen sein. Gott hat Menschen, die vor Grundlegung der Welt erwählt worden sind, und zwar dazu, das Wort Gottes zu hören, im Glauben aufzunehmen, damit Gott es in ihnen und durch sie zur Erfüllung bringen kann. Vielleicht soll ich dazu das bekannte Wort unseres Herrn aus dem Johannesevangelium lesen. Es kann ja nicht oft genug betont werden. Johannes Kapitel 8, hier steht in Vers 45 und 46 und 47, weil ich dagegen die Wahrheit rede, schenkt ihr mir keinen Glauben. Wer von euch kann mich eine Sünde zeihen? Wenn ich die Wahrheit rede, warum schenkt ihr mir keinen Glauben? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Es waren Juden, es waren Israeliten, es waren Männer, die das Volk gelehrt haben. Und der Herr musste ihnen sagen, ihr stammt von eurem Vater, dem Teufel, und seine Werke tut ihr. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Und lasst mich hier betonen, der hört nicht eine fromme Deutung, sondern das Originalwort Gottes, das durch Inspiration des Heiligen Geistes ergangen ist. Es muss eine lebendige Verbindung zwischen der Salbung, die auf uns ruht, und der Inspiration des Wortes Gottes sein. Die Verbindung ist von Gott gewirkt worden. Menschen, die das Wort der Wahrheit gehört haben, stehen ja unter der göttlichen Inspiration. Mir kann niemand sagen, dass Gottes Worte nicht inspiriert sind. Jedes Wort Gottes ist vom Heiligen Geist inspiriert worden. Und jeder, der jedes Wort Gottes hört, wird von derselben Inspiration desselben Geistes Gottes getroffen. Mit dem Augenblick ist es um dich und mich geschehen. Da beginnt Gott durch sein Wort und durch seinen Geist in uns zu wirken. Eine Verbindung zwischen göttlicher Inspiration und zwischen Deutungen der Menschen gibt es nicht. Und das muss ganz deutlich gesagt werden. Ein Mensch, der noch hin und her wankt, ist selber noch nicht zur Ruhe gekommen in Gott. Dem fehlt selber noch die Offenbarung des Wortes und die göttliche Inspiration, die damit verbunden ist. Seid ihr alle tot? Ich hätte gerne ja auch mal gehört, und Gott sicher noch mehr als ich, dass Menschen anwesend sind. Stell euch mal vor, es würde geschehen, dass diese Predigt als Kassette irgendwo abgespielt wird. Und die Leute, die sie dann hören, die nicht hier waren, die stellen sich die Frage, ist überhaupt jemand als Zuhörer anwesend gewesen, oder hat der liebe Bruder da nun zu den Stühlen gesprochen? Ihr Lieben, es schadet keinem. Und damit vergibt sie auch niemand, wenn er ab und zu dem Herrn ein Amen, ja ein Danke und wenn es sein soll, auch ein Halleluja sagt. Für mich sind diese Dinge von größter Bedeutung. Sie haben eine göttliche Entscheidung in sich. Jeder Mensch, der aus Gott ist und die Worte Gottes hört, hat dieselbe Inspiration des Geistes Gottes in seinem Herzen. Alles andere, das an ihn herangetragen wird, findet weder Gehör noch Einlass, weil das Wort als Same schon in uns ist. Und wie Bruder Brenham sagte, wenn das Wort hineingepflanzt wird, schließt sich der Schoß des Herzens und das Wort beginnt zu wachsen und nach seiner Art hervorzubringen. Das ist doch der Punkt, um den es geht. Wenn irgendjemand Wort Gottes in sich aufnimmt und dann immer noch wie zu Athen auf den Markt geht, um zu erfahren, ob etwas Neues zu hören sei, vertut euch nicht. So viel Neues wie jetzt hat es noch nie gegeben. Aber die Frage ist doch, woher es kommt, aus welcher Quelle es bezogen wird. Und wenn wir wirklich gehört haben, was Gott geredet hat, dann hat sich etwas zugemacht. Und trotzdem bleiben wir weiterhin offen vor Gott, nehmen aber nur das auf, was von Gott kommt. Jedes Wort Gottes ist auch untereinander verbunden. Eine Gesamtverbindung durch das gesamte Wort Gottes von 1. Moses 1 bis zum Ende von Offenbarung 22. Eine göttliche Harmonie, eine Verbundenheit, eine Zusammengehörigkeit, ganz gleich, wo wir die Bibel aufschlagen. Wir begegnen demselben Gott, der gleichen Inspiration. Aber es trifft auch zu, dass alle, die aus Gott geboren sind und im Reiche Gottes sind, dass auch sie in diese göttliche Harmonie eingefügt werden. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ergangen ist, ganz gleich wann und durch wen, ist nützlich zur Belehrung und zur Erbauung, damit der Mensch Gottes voll ausgerüstet und ausgestattet werde. Ich hoffe, dass wir das im Glauben erfasst haben und dass wir bereit sind, uns dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Hier hat der Heiland den Menschen sagen müssen, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Und das waren Leute, die vorher lang und breit von Abraham gesprochen haben und gesagt, wir sind keine unehelichen Kinder, Abraham ist unser Vater. Der Herr hätte ihnen sagen können, hört mal, Abraham weiß überhaupt nichts von euch. Dem Fleische nach waren sie's, aber dem Geiste nach nicht. Wir können uns nicht auf irgendeine geistliche Herkunft berufen. Wir müssen aus dem Geiste Gottes geboren worden sein, um dann die Worte Gottes zu hören, ja, sie von Herzen aufzunehmen. Ihnen hatte er vorher gesagt, wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht, weil ihr nicht imstande seid, das, was meine Worte besagen, auch nur anzuhören. Es gibt Menschen, die sind so unruhig, wie es nur sein kann, wenn ihnen Gottes Wort
gebracht wird. Aber wenn sie selber erzählen können, oh, dann verlieren sie den Zeitbegriff und schauen nicht auf die Uhr. Und wenn man ihnen Gottes Wort sagt, dann haben sie plötzlich keine Zeit mehr. Hier sagt der Herr, ihr vermögt meine Worte und das, was sie sagen, noch nicht einmal anzuhören. Zu welcher Gruppe gehören wir? Ich möchte von Herzen glauben, dass wir zu denen gehören, wie damals in der Zeit Samuels gesagt werden konnte von ihm, dass der Herr sich ihm durch das Wort des Herrn geoffenbart und dass ganz Israel auf ihn gehört hat, weil sie erkannt haben, dass er ein Prophet des Herrn war. Alle, die zum Volke Gottes gehören und in diesen Tagen erkannt haben, dass Gott Bruder Branham gesandt hat als seinen Knecht und Propheten, die mögen doch auch glauben, dass ihm das Wort geoffenbart wurde und dass er alles mitgeteilt und gesagt hat, was gesagt werden sollte. Vielleicht mag jetzt wirklich jemand belesen sein und sich an den Ausspruch erinnern, dass Bruder Branham zu Weihnachten 65 eine Predigt halten wollte mit dem Thema der Pfad der Schlange. Und vielleicht werdet ihr es ja noch lesen, vielleicht auch nicht, aber da mag jemand sagen, nun gut, die hat er aber nicht gehalten. Dann weiß ich so viel. Entweder ist das ganze Material schon in all den Predigten verteilt oder Gott hat es nicht haben wollen. Ich glaube nicht daran, dass irgendetwas ergänzt werden könnte. Nein und nochmals nein. Alles haben wir gehört und wir dürfen es von ganzem Herzen und von ganzer Seele glauben. Wir haben das Vorrecht in diesen Tagen, das reine, hell leuchtende Wort Gottes zu hören. Wie das Schwert, das in der natürlichen Sonne glitzerte, so ist es mit dem Schwert des Geistes. Und ihr wisst ja, wann ein Schwert am besten ist. Wenn es genutzt wird, dann verrostet es nicht. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir das Schwert des Geistes in rechter Weise nutzen, nicht gegeneinander damit angehen, sondern uns auf die Feindesmächte stürzen und den Sieg unseres Gottes im Namen Jesu Christi von Nazareth davontragen. Er wird uns dabei helfen. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.